Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Hi.
Willkommen im Wonnemonat November.
Das ist ja schön. Ist das so? Ist das der neue Wonnemonat?
Ja. Also auf der nach oben offenen Lauterbach-Skala habe ich ja gerade schlechte Laune von ungefähr 95.
Okay, erzähl, warum?
Weil mir alles auf den Keks geht. Ich hatte irgendwie mich der Illusion hingegeben, dass meine medizinische Großtat epochale Veränderungen nach sich ziehen würde, ne, dass wir eigentlich jetzt über ganz andere Dinge sprechen, aber du hast es vielleicht mitbekommen, die Öffentlichkeit schert sich ja gar nicht um meinen medizinischen Erfolg.
Ja, ich habe das so, mich hat das auch enttäuscht. Ich dachte, du bist jeden Tag dann in der Zeitung und wir sind fertig mit dem ganzen Thema. Und dann kommt dieser Söder irgendwie und sagt so Sachen, wo ich denke, kann er nicht lesen oder guckt er uns nicht. Ja.
Was hat er denn gesagt? Also ich habe dann auch bewusst gesagt, dann höre ich euch auch nicht mehr zu. Ja.
Ach so, ja, das ist auch eine ganz gute Taktik. Nee, Söder hat ja nur gesagt, sondern Freedom Day gibt es, lachend, ja, ist ja albern, Freedom Day gibt es bei 100% Impfquote. Da habe ich dann gedacht, okay, der hat also Matthias offenbar noch nicht gehört, oder? Das dauert ja auch ein bisschen länger vielleicht in Bayern.
Hat er das ernsthaft gesagt?
Ja. Ja, es sind ja so einige. Also ich dachte auch nach deiner Großtat. Ja, ich dachte, wir kommen da im Seuchenblock dazu, aber wir können auch mit unserem Seuchenblock anfangen. Also wenn Herr Wieler sagt, natürlich müsst ihr euch jetzt alle zweimal im Jahr boostern lassen, das habe ich euch doch immer gesagt. Auch da denke ich, hat Herr Matthias Burchardt nicht verstanden, das Virus ist
besiegt. Vielleicht wiederholen wir nochmal für unsere Zuschauer, die neu dazugekommen sind oder die letzte Sendung möglicherweise nicht gesehen haben, was ich mir nicht vorstellen kann.
Nein,
mir ist es in der letzten Sendung gelungen, nicht nur das Virus zu isolieren. Ich habe mich übrigens vertan. Ich kriege die Millionen nicht von Bodo Schiffmann, sondern von Samuel Eckert dafür, dass mir das gelungen ist. Samuel, ja, Kontonummer schicke ich dir.
Das ist jetzt auch schon eine Million, nicht mehr 100.000.
Es ist eine Million, ist mir gesagt worden. Also ich finde aber auch, selbst das ist ein bescheidener Betrag im Hinblick auf die wissenschaftliche Sensation, die mir da gelungen ist. Sondern ich habe ja auch das Virus besiegt. Ich habe ja auch die Pandemie für beendet erklärt. Und das ist ja durch einen eindeutigen wissenschaftlichen Beweis. Also jeder, der jetzt, der das bestreitet, ist ja Wissenschaftsleugner. Ja, weil ich bin ja Wissenschaftler, ich habe einen Doktortitel, ich hatte sogar ein weißes Oberteil an, also mehr Glaubwürdigkeit und Seriosität geht nicht, und nachdem mir das jetzt gelungen ist, ja, denke ich, hatten wir mit Konsequenzen gerechnet und die sind ausgeblieben, weil scheinbar, und das ist so eine ganz böse Vermutung von mir, und dann musst du bitte weitermachen, es vielleicht gar nicht primär um medizinische Fragen geht bei der aktuellen Diskussion, sondern eher um politische, vielleicht sogar um ökonomische, ich weiß es nicht.
Das sind ja steile Verschwörungsthesen. Ja, okay, gut, ja, können wir
aber
mal, meinst du?
Ich unterbrach dich, du wolltest noch was...
Nein, ich bin komplett, folge dir gern. Also du meinst, es könnte andere als medizinische Gründe haben und es interessiert die Leute gar nicht, dass du das Virus besiegt hast, weil sie eine andere... Diesen Verdacht habe ich aber schon ein bisschen länger, das scheint sich jetzt zu bestätigen, ja.
Ja, ich glaube, das sind Wissenschaftsleugner, diese Menschen, die das momentan nicht akzeptieren wollen.
diese Drostens und Lauterbachs und wie sie alle heißen.
Das ist ganz, ganz übel. Und das ist ja auch, du weißt, ich bin ja sehr interessiert, sowohl an feinstofflicher als auch an grobklotziger Fehlverhalten, Diskriminierung und gesellschaftlichen Verwerfung. Und ich bin einem neuen Phänomen auf der Spur, dem Denialismus. Hast du davon schon mal gehört?
Bisher nicht. Ich ahne, was es ist, aber das ist eine wissenschaftliche Disziplin, die Erforschung des Denialismus.
Ja, das ist eher der Gegenstand einer wissenschaftlichen Disziplin, sowohl soziologisch als auch psychologisch. Also man beschäftigt sich und man beschäftigt auch junge Menschen mit diesem Thema an den Hochschulen. Und das Thema sind to deny, Englisch heißt abstreiten, leugnen. Ja, und das deutsche Wort ist eigentlich noch schöner, Leugnismus. Ich finde, das sollte man auf Tassen drucken und irgendwie in unserem Store verkaufen. Leugnismus. Und dann an den Hochschulen gibt es Seminare, an denen jungen Menschen darauf hingewiesen werden, dass es bedenkliche gesellschaftliche Tendenzen gibt, nämlich andere Menschen, die bestimmte Dinge bestreiten. Und wie man mit denen umgeht und wie man die bewerten muss und dass man die schlimm finden muss, lernen die Leute da.
Ach so, also das heißt, es gibt, okay, das passt ja ganz gut zu der Festlegung unseres Vorzeigephilosophen Steffen Seibert. der ja gesagt hat, ja, der hat sich ja aufgeschwungen zu ganz neuen Höhen und hat doch ewige Wahrheiten verkündet.
Genau.
Das ist ja auch so ein Punkt, da hast du ja recht. Also das heißt, es gibt tatsächlich, anders als Weizsäcker noch 94, glaube ich, gesagt hat, Vorsicht mit solchen Aussagen, dass es also jemand sich im Besitz der alleinigen Wahrheit wähnt, das wäre so richtig der Weg ins Ende. Dann sind wir ja fast da, oder?
Genau, also das ist eine wahrheitsfundierte Demokratie. Früher war die Demokratie ja der Ort des Aushandelns und der gemeinsamen Suche nach dem Richtigen. Jetzt haben wir ein Fundament, das war bisher nur möglich in theokratischen Staaten, also da, wo ein Gott, eine metaphysische Wahrheit uns dieses Fundament gegeben hat. Das ist jetzt auch neuerdings möglich, dank Stefan Seibert in diesem Raum. Und deshalb ist der Denialismus natürlich auch sehr, sehr legitim und auch notwendig. Also das ist ein bisschen wie die Inquisition. Leute, die abstreiten und leugnen, müssen entsprechend identifiziert und auch sanktioniert werden. Was ich witzig finde an diesem ganzen Leugnerkram, also ich meine, das ist ja natürlich auch jetzt mal ernsthaft gesprochen, hat natürlich eine Tradition im Hinblick auf diese Holocaust-Leugnungsgeschichte und dadurch ist jedes andere Verwendung von Leugnung, da klingt dieses Thema ja mit. Das heißt, es ist nicht nur eine Abstreitung einer Aussage-Thema, sondern natürlich auch eine moralische Bewertung mit im Spiel. Also wer irgendwas leugnet, der ist auch immer böse, ne? Weil sonst würde man ja von Skeptikern sprechen. Und interessant finde ich auch die Wortbildungen, die dann so entstehen, also Klimaleugner, also leugnende Leute, dass es ein Klima gibt, Virusleugner gibt, leugnen die Virus, Wissenschaftsleugner, leugnen die Existenz von Wissenschaft. Ja? Mhm. Ich selbst bin ja Denialismusleugner, ich bestreite ja an, dass es dieses Phänomen gibt.
Ja. Ach, ich bestreite gar nichts, nur meinen Lebensunterhalt. Gilt das auch?
Ja, das gilt. Lebensunterhaltsleugner.
Bestreiter, ja. Es ist aber, das passt ja ganz gut ins Bild, in die Nachrichtenlage auch diese Woche. Also wenn man so sieht, dass Facebook die Regeln geändert hat, wieder mal, hast du vielleicht mitbekommen, Mann.
Nein.
Seitenlang ist es jetzt nochmal erweitert worden.
Was du liest wahrscheinlich diese AGBs, ne? Du klickst die nicht so weg wie wir, ja, alle, sondern du liest die durch.
Genau, ich lese alles und denke dann, das ist alles gar nicht zu fassen. Aber also Facebook hat es verändert, die Regeln mal wieder, die Covid-Richtlinien des Hauses. Und man darf einfach viele Sachen nicht mehr behaupten. Zum Beispiel, also um nur ein Beispiel von vielen zu nennen.
Psst. Ja. Wir wollen doch möglicherweise auf Facebook auch, und das kannst du jetzt ja gar nicht sagen. Erkennt der Algorithmus, dass man das jetzt als Zitat sagt?
Ja, nee, weiß ich nicht. Ach so, wenn du meinst, wenn ich jetzt sozusagen Zitatrecht verletze, nein, gut.
Also nein. Was ich meine ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich streite ab, dass die Impfung den Erfolg hat, den die Politik verspricht, könntest du ja sagen. Mhm. So, und meinst, dann hört das der Algorithmus und dann sagt er sofort, wir werden gesperrt.
Ja, okay, dann formulieren wir anders, hast du völlig recht. Also Grundwahrheiten wie die von Steffen Seibert, der nennt das Grundwahrheiten. Mhm. Also da wird jetzt irgendwie, ne, das hat nicht hinterfragt zu werden. Es ist eher so, dass gewisse soziale Netzwerke dich sofort sperren, wenn du behauptest, Impfungen hätten Nebenwirkungen.
Nein.
Doch, also wenn jemand die Fake News verbreitet nach Impfungen wie der derzeitigen, treten irgendwelche Herzgeschichten auf oder Nervenkrankheiten oder solche Dinge, dann wird er sofort gesperrt. Das betrifft natürlich auch alles andere. Also wie gesagt, es sind viele, viele Seiten. Aber das habe ich noch nicht verifiziert. Die Briten sind ja sowieso immer ganz weit vorne, was so Fake News und Presse viel schärfer, als wir hier wissen. Angeblich geht es da auch jetzt dann 2 Jahre in den Knast, wenn man solche Fake News verbreitet. In der Presse.
Das müssen wir verifizieren.
Ja, ja, ne? Das mache ich. Also das war jetzt bisher noch nicht so richtig im Mainstream angekommen. Das mache ich für nächste Woche mal. Aber es ist jedenfalls du hast recht, also bei Religionen ist das halt so. Und bei kultischen Veranstaltungen, dass man sagt, ja, jeder, der das bestreitet, der geht direkt irgendwie in Fluss. Weil das,
bei gewissen Religionen, eigentlich immer bei denen, die sich ihrer selbst noch nicht so sicher sind. Also die Religionen, die eigentlich sagen, wir haben da was und das ist uns kostbar und ob ihr das jetzt auch wollt oder nicht, ist uns egal, weil wir wissen ja, dass das in Ordnung ist. Ich glaube, es ist auch immer ein Zeichen noch von Irritation, dass man das so, wenn man das so aggressiv verteidigen muss, könnte es sein, dass so ein kleiner Zweifel in einem selbst auch noch am Werke ist.
Mhm. Also ich hast du übrigens gesehen, das fällt mir jetzt gerade mal als Zwischendurchfrage ein, hast du gesehen, dass jetzt die Katholiken irgendwie testweise mal probieren, Gott mit Gender-Sternchen zu schreiben? Das fand ich eine ganz schöne Idee. Ich bin ja auch der Meinung, dass im Pantheon irgendwie ein bisschen wenig Damen unterwegs sind. Aber ob man
ich sage, diese genitalische Repräsentation gilt nicht nur für den Bundestag, sondern auch
das für den Olymp. Das ist völlig unvorbereitet. Genau, bei den Griechen war es doch noch so, dass man das alles schön besetzt hatte mit, also auch tatsächlich wahrscheinlich irgendwie genitalisch fair, müsste man jetzt mal durchzählen.
Ja.
Bis auf Priapos, den können wir mal rauswerfen. Das
ich bin auch so ungebildet, erklär mal.
Ist nicht jugendfrei. Nee, Priapos ist eher so.
Komm, wir machen doch hier eine ganz seriöse Sendung für Erwachsene. Komm, jetzt lies aber
auch. Priapos ist auch so ein Gott. Also ja, Pfizer hatte irgendwie seine Hände auch schon irgendwie in der Mythengeschichte offensichtlich, weil es da so einen kleinen Gott
gibt. Der hatte erektile Dysfunktionen und brauchte irgendwie.
Der hatte eher eine dauernde Nicht-Dysfunktion. Deswegen heißt es ja auch.
Hyperfunktion.
Ja, deswegen heißt das Priapismus, wenn man also ständig so.
Ach so,
das ist. Ja, genau. Das ist also in die Medizin. Also Pfizer war schon in der Mythengeschichte offensichtlich voll dabei.
Okay, ach,
jedenfalls, gut. Wo waren wir? Oh, bei den Göttern. Bei den Göttern. Ja, also nichts gegen Gendersternchen, aber ich wäre dann doch eher dafür.
Gleiche ich diese Entgleisungen ein wenig aus. So, jetzt sind wir wieder auf so einem normalen Niveau. Okay, gut.
Genau, jetzt sind wir wieder im Sachlichen. Was wollten wir denn jetzt noch machen? Du wolltest noch über irgendwas sprechen. Ich habe auch noch was auf dem Zettel.
Nein, ich finde das schon interessant, dass wir uns in tatsächlich vormodernen Zeiten bewegen, wo sowas wie letzte Wahrheiten und zwar nicht von der Wissenschaft, sondern von der Politik verkündet werden. Das finde ich sowieso finde ich ganz gut. Ich habe mal irgendwo gelesen, wie funktioniert Wissenschaft? Man stellt eine These auf und prüft dann empirisch, ob man sie sagen darf. Ja, das ist also nicht mehr die Wissenschaft selbst ist in der Lage, auszuweisen, ob etwas Geltung hat oder nicht, sondern die Wissenschaft selber muss sich einem höheren Tribunal stellen, nämlich der öffentlichen Meinung oder der Bundespressekonferenz. Ne, dann muss man fragen, ob ich demnächst, auch wenn ich jetzt irgendwas, eine Publikation habe, ob ich die jetzt Herrn Seibert schicken muss, ob das stimmt oder ob ich möglicherweise das an Facebook schicken muss, ob das stimmt, was ich sage als Wissenschaftler.
Mhm. Naja, aber es gibt ja da relativ einfache Vorschriften für Wissenschaft, was stimmt und was nicht vorher. Mhm. Von daher ist es ja nicht so schwierig, da muss Herr Seibert auch nicht selber. Also solange du das herrschende Narrativ, die er das eine Scheibe bedienst, ist in dem Rahmen alles in Ordnung. Oder hast du ja auch Vorgänger von Kopernikus bis, also wenn es jetzt nicht so passt, dann legt man das halt mal 100 Jahre in den Schrank.
Mhm.
Dann können wir ja nochmal
apropos auf Pfizer,
ja.
Ich habe gehört, dass die Studienlage zu den Impfstoffen nicht so doll sei und noch vielleicht eins muss ich noch loswerden, ich habe gehört, man kann gar nicht so viel Geld verdienen mit Impfstoffen. Das wäre im Grunde ein Minusgeschäft für die, ja, und da ist mir aufgefallen, weißt du, in welcher Straße BioNTech
ja.
Residiert?
Ja, an der Goldgrube.
Genau.
Ja gut, können wir auch mal hinziehen. Das ist ja mehr so ein irgendwie so Hoffen und dem Schicksal was entgegenrufen. Hallo, hierher mit dem Regenbogenende. Nee, ja, das habe ich auch gelesen.
Ist es schiefgegangen? Da gab es irgendwelche Whistleblower. Hast du das verfolgt?
Ja, das habe ich zur Kenntnis genommen. Auch die Dementi, also ist ja nicht so schlimm. Da hat es zwar bei den Studien halt vorsichtig gesagt Unregelmäßigkeiten gegeben, ist aber Pfizer nichts Neues. Also Pfizer macht das ja eigentlich immer so, dass die Studien in abgelegenen, wir sprachen schon mal darüber, in Lummerland irgendwo in so einem kleinen Dorf und dann die Hälfte der Bewohner, die stirbt, die wird dann irgendwie nicht genannt in den Auswertungen. Das macht Pfizer ja immer. Ich bin nur ganz beruhigt, dass die Politik das ja kommentiert hat und das Gesundheitsministerium erst, ja, das ist aber nicht so schlimm.
Okay.
Also das war zwar alles gefälscht und getürkt, aber das ist jetzt nicht so schlimm, der Wirkstoff, ich würde das jetzt nicht Impfung nennen, funktioniert ja.
Und es hat keine Nebenwirkung.
Genau, hat keine Nebenwirkung, hat die STIKO ja nochmal unterschrieben, alle anderen auch. Wobei, da finde ich, wir sind ja Wortklauber, du und ich. Also ich finde schon, dass man sagt, also Impfungen haben ja auch gar keine Langzeitnebenwirkungen. Das finde ich schon insofern berechtigt, so eine Aussage, nur das, worüber wir hier gerade reden, ist eben keine Impfung. Das ist der kleine, aber feine Trick. Also, dass man sagt, Impfstoff, 5 Jahre erprobt, nochmal 5 Jahre irgendwie einer kleinen Gruppe beobachtet, dann zugelassen und Totimpfstoff hat dann nicht 20 Jahre später Nebenwirkungen. Völlig richtig. Aber das hier ist keine Impfung. Und wir wissen nichts darüber. So, jetzt höre ich auf.
Nein, gar nicht. Nein, nein. Jetzt ist mir, also ich, jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass dieser Impfstoff ist wirksam und er ist sinnvoll, er ist notwendig und er führt uns zum Freedom Day. Und irgendwo habe ich jetzt trotzdem gelesen, dass sein Kind gestorben ist. Im Zusammenhang mit der Impfung. Und das hat mich ehrlich gesagt erwischt. Also ich war irgendwie abgebrüht und habe blöde Witze gemacht und dachte, naja, irgendwie müssen wir da durch. Und jetzt ist ein 12-jähriges Kind gestorben. Meine Tochter ist auch 12 und ich denke, das darf doch eigentlich gar nicht sein. Also darf man darüber reden?
Ich finde ganz dringend, wir müssen darüber reden. Warum soll man nicht darüber reden dürfen? Also ich habe... Ja, wie du.
Weil ich denke, weißt du, dass diese Eltern sind ja jetzt sicherlich ja, schwer betroffen und traurig und weiß nicht, ob die das brauchen, dass wir das jetzt skandalisieren und ob das vielleicht deren Intimität verletzt oder ob die das Gefühl haben, dass wir das instrumentalisieren vielleicht.
Wir beide ja sowieso nicht.
Nein, nein.
Also ich meine,
nein,
erwähnen zu dürfen, dass Kinder daran sterben, finde ich eher bei allem Mitgefühl für die Eltern, das ist natürlich das Schrecklichste, was einem passieren kann, generell. Dass das Kind stirbt, das ist das Falscheste und Schrecklichste, was es gibt. Aber man muss es ja auch für die anderen Eltern zumindest erwähnen dürfen und man muss es ja auch das Wahrheitsministerium muss es ja fair darstellen. Das fehlt mir, also dass man auch sagt, wir hatten vorher... Diese Zahlen haben wir nochmal auf dem Tisch gerade. Es gab keine Fälle eigentlich. Es gab 4 Todesfälle, vorerkrankte Kinder mit Covid in dem Zeitraum 2020, als wir nicht geimpft haben. Und wenn mich nicht alles täuscht, das Wahrheitsministerium kann ja mal gucken, haben wir jetzt sehr, sehr viele Impfnebenwirkungen und auch die ersten toten Kinder. Und ich weiß nicht, ob dieses Kind vorerkrankt war, so, das finde ich auch völlig albern, also dass man
einfach sagt, das finde ich total zynisch, das war ja, sowieso halb genau. Kaputt, ja,
genau.
Also ja. Dann muss man, ich meine, da hat Reitschuster ja gut argumentiert, ja, gerade dann hätte man es ja vielleicht nicht impfen sollen, ne, wenn man, also das ist so, das ist so zynisch, also das ist
aber da sind wir ja nicht nur mit dem Kind, sondern ganz, ganz grundsätzlich mitten in dieser ganzen, für mich von Anfang an halbgaren Erzählung, die sich alle erzählen, weiterhin. Also ich glaube, die Italiener zählen jetzt auch nochmal neu und betrachten die mit und an Covid gestorbenen auch mal neu und kommen wahrscheinlich dann nur auf ein Zehntel oder ein Hundertstel der tatsächlich an Covid gestorbenen. Das hatte sich ja schon in Portugal irgendwie ein Gericht vorgenommen und gesagt, wir haben nicht so viele Covid-Tote. Und interessanterweise ist es jetzt ja auch so, dass wir lernen ja so viel, ich habe das in Österreich gesehen, wie man die Impfdurchbrüche und die Covid-Fälle zählt. Ich müsste wahrscheinlich das Zitat irgendwie suchen, vielleicht kriege ich es aber auch zusammen. Also, dass man sagt, wenn jemand auf der Intensivstation liegt, mit Covid und zwar geimpft, dann wird er aber nicht als Impfdurchbruch gezählt, auch wenn er irgendwie noch Herzinfarkte und sonst sowas hat. Also entscheidend ist einfach nur dieser Covid-Befund. Wir zählen die Impfdurchbrüche gar nicht mit. Das ist eigentlich eine Umkehr dessen, was wir von Anfang an gesagt haben, dass man sagt, man darf es doch nicht jeden, der jetzt irgendwie auf der Intensivstation landet, als Covid-Fall zählen, nur weil du da irgendwie so einen PCR-Befund findest. Ja? Jetzt wird das umgekehrt. Man sagt, wir können ja nicht jeden, der geimpft ist, als Impfdurchbruch zählen. Okay, also es wird ein bisschen wackeliger, diese ganze Argumentation, aber man kehrt sie jetzt eben auch um und muss dann halt sagen, das ernst nehmen und sagen, es war nur 1% dessen, was wir vorher angenommen haben, wirklich Covid-Tote, dann landen wir genau da, wo Johannides von Anfang an war, dass man sagt, man darf es nicht sagen, aber es ist eine mittlere Grippewelle.
Ich würde es gerne nochmal in Zusammenhang bringen. Wir haben jetzt diesen sogenannten Einzelfall, dieses schlimme Schicksal dieses Kindes und wir haben eine Zahlenlage. Und interessant ist, dass in der öffentlichen Kommunikation die Zahlen dann Wirkung entfalten, wenn sie der Macht dienen und dass sie keine Wirkung entfalten, wenn sie von unserer Seite kommen. Also all das, was du sagst, mag zutreffen, ja, wird zutreffen, entfaltet aber keine Wirkung, weil der Diskursraum nicht mehr argumentativ strukturiert ist, sondern nur noch durch Macht. Das ist meine Befürchtung. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die Möglichkeit einer politischen Gegenintervention ja auf der Ebene von Bildern besteht. Dass wir sagen können, es gibt einen Einzelfall. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Vielleicht ein problematisches Beispiel. Es gibt ja auch zum Beispiel Fotos von einem einzelnen Kind, das am Strand angespült liegt mit einem roten T-Shirt. Du hast das Bild vor dir. Ne? Ein ikonisches Bild, was die ganze Debatte im Rahmen der Migration und Flüchtlingsdebatte, das zweierlei Geschichten so gedreht hat, dass wir eine sachbezogene Argumentation kaum noch hatten, sondern dass wir hier eine emotionale Diskussion hatten, wo vor allem Hilfsbedürftigkeit zum Tragen kam. Und dadurch gab es so eine Art Enthemmung im Hinblick auch auf andere politische Themen. Ich glaube, dass die Politik momentan ein großes Interesse daran hat, Bilder und emotionale Aspekte unsererseits zu unterbinden. Das hat man gesehen bei der Bildkommunikation, bei den Demonstrationen, also etwa die Demonstrationen in Berlin, waren so gestaltet, dass es den Demonstrationszügen nicht möglich war, symbolische Orte zu erreichen, um dort den Eindruck einer großen Bewegung zu erwecken. Und auch hier habe ich das Gefühl, dass dieses Kind, das hat keinen Namen, das hat einen Ort, das ist irgendwie ein Kind, das wird mit Vorerkrankung beschrieben, das Schicksal bleibt im Hintergrund. Aus guten oder vielleicht auch aus schlechten Gründen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da diese Berührungsseite, die in diesem Schicksal stecken könnte, dass die neutralisiert wird. Und dann habe ich mich eben, das ist schon auch eine ernste Frage, ob es nicht auch zynisch wäre zu sagen, uns kommt das gut zu Pass, ne, dass das jetzt passiert ist. Wir machen dieses Kind jetzt zur Symbolfigur einer Gegenkommunikationsstrategie und haben damit möglicherweise einen Erfolg. Aber wir instrumentalisieren damit das Kind. Jetzt könnte man sagen, die anderen machen es ja auch. Die instrumentalisieren ja permanent irgendwelche Bilder von Leidenden. Nun, das lasse ich als Argument nicht gelten, weil wenn die anderen was Böses oder Falsches machen, dann ist es ja nicht legitim, wenn ich es tue. Jetzt habe ich aber trotzdem noch mal einen Schritt drüber nachgedacht, weil ja interessanterweise dieser Vorwurf, dass es wird instrumentalisiert. Also es gibt ja auch zum Beispiel merkst, wie schwer ich mir tue, das jetzt zu benennen. Es gibt brutale, gewaltsame, verbrecherische Übergriffe von Menschen mit einer bestimmten Migrationsgeschichte gegen junge Frauen hier in Deutschland und zwar auch häufiger. Und wenn dann bestimmte politische Gruppierungen das zum Thema machen, sagt man immer wieder, da werden Schicksale instrumentalisiert. Und habe ich nicht lange gedacht, nee, darf man wirklich nicht, aber inzwischen, glaube ich, ist es anders. Ist in Politik nicht immer irgendwie ein Sachthema zum Ausgangspunkt von politischen Gesprächen und politischen Programmen zu machen? Ist das nicht erforderlich? Sind wir sozusagen nicht gerade auch diesem Kind schuldig, dass wir die Frage nach den Impfnebenwirkungen in den politischen Diskurs hineinbringen? Kannst du das nachvollziehen? Also ich singe mit mir selbst, ne?
Ja, ich verstehe auch den Reiz. Also natürlich müsste man, ich bin nur einen Schritt weiter, ehrlich gesagt, wenn man dann sagt, okay, wir machen es so wie die Gegenseite, das ist ja auch gar kein Instrumentalisieren, wir weisen darauf hin und dann kommt nur die Frage, was willst du jetzt alles noch, wie plakativ und wie emotional willst du das jetzt? Ja, aber das wäre ja das, was die Gegenseite macht. Ich meine, wir haben das ja erlebt, dass man das ganze Jahr dann irgendwelche 38-Jährigen, die gerade noch dank unserer Mediziner und der Intensivstation Covid von der Todesschippe gesprungen sind. Und sagte, ja, kommt aus Köln von RTL, habe ich gesehen. Ja, das kommt vor. Das passiert übrigens auch ohne Covid, dass man mal mit 38 schwer erkrankt und wieder gesund wird. So, aber das ist ja alles dann irgendwie Covid. Und habt ihr den nicht gesehen? Und habt ihr nicht die Brutkastengeschichte? Und habt ihr nicht dies?
Habe ich auch dran gedacht, genau.
Ja, aber das natürlich könnte man das auch von unserer Seite dann, das ist ja ein schmaler Grat, das dann richtig zu spielen. Ich bitte um ein hohes Maß an Sachlichkeit, dass man es nicht so künstlich emotionalisiert, weil wir haben einen recht mächtigen Gegner, der das immer spielt. Und sobald wir... sehe ich ja auch in meinen Telegram-Kanälen dann manchmal, sage vorsichtig mit sowas, also überprüft eure Nachrichten, ob sie auch wirklich stimmen, weil wenn ihr das zu hoch hängt und unser freundlicher Mainstream sich das dann schnappt, was wir da gemacht haben, dann diskreditieren wir uns komplett. Also von daher finde ich...
Darf ich gerade mal für mich das nachvollziehen? Ich bin der gleichen Auffassung, es gibt so eine Art Mäßigungsgebot. Und auch das lästige Problem, dass wir an uns selber höhere Ansprüche stellen müssen, als das die anderen an sich selber auch stellen, weil wir ja sozusagen aus strategischen Gründen uns angreifbar machen würden und glaube ich aber auch, weil wir ja eigentlich die Guten sein wollen und deshalb uns nicht mit Mitteln besudeln dürfen, die anderen verwenden, oder?
Ja, das müssen wir mal besprechen, wenn die Kamera aus ist. Also wo das mit dem Guten aufhört. Ja klar, also nein. Also es ist trotzdem, wir müssen uns an die Wahrheit halten. Das ist eine Einschränkung für uns. Das müssen die anderen nicht. Also
Chancenungleichheit.
Ja, das erschwert es schon etwas. Also vor allem, da ja jeder, das Publikum immer davon ausgeht, dass alle lügen und übertreiben, ist es immer so, wenn man dann tatsächlich die Wahrheit sagt und nicht übertreibt, dann wird ja von dieser Wahrheit schon mal 40% abgezogen.
Ja,
ist du?
Also, ja, das ist immer so. Aber das hat ernsthaft, also ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, ob wir schon hier drüber sprachen oder in einem anderen Zusammenhang. Ich glaube schon auch, dass wir sagen, diesen Lauterbachismus auch in den eigenen Reihen spüren, dass wir eigentlich auch nicht eine Freude haben, sondern dass wir vielleicht so abgestumpft sind durch die Virenzeit und dass wir in so einer Schockstarre sind, um überhaupt was zu spüren, brauchen wir irgendwie einen höheren Input. Das heißt, wir eskalieren an die dramatischen Informationen, es muss dies und das und so weiter. Ich glaube, das ist psychologisch nachvollziehbar, aber strategisch einfach unklug. Und insbesondere, das ist ja das Komische, wir brauchen ja gar nicht noch irgendwie, dass wir durch die Impfung auch noch vielleicht digital auslesbar mit irgendwelchen Identitäten versehen sind oder dass uns irgendwelche komischen Raumschiffe durch den Körper fahren. Die Fakten an sich sind meines Erachtens politisch schon so skandalös und inakzeptabel, dass wir da gar keine Übertreibungen und Eskalationen mehr bräuchten.
Mhm. Das funktioniert übrigens. Ich habe, also zumindest im Einzelfall, das ist jetzt sicherlich nicht, ich habe tatsächlich mal mit einem älteren Verwandten, der dann auch mir sagte, wir sind in der schlimmsten Pandemie aller Zeiten. Und wie gefährlich das alles ist, das hat tatsächlich funktioniert innerhalb von, ich glaube, wenigen Minuten. Also sehr sachlich und nur mit den Zahlen und Fakten, das irgendwie das aufzulösen, dieses Problem. Also dass man dann schon sagt, wir haben ja jetzt und sehen unsere nackte Zahlen zu unseren Impfnebenwirkungen, die irgendwie sind dann, glaube ich, schwerste Nebenwirkungen, so, weiß ich nicht, hab's vergessen, 16.000 verglichen mit sonst irgendwie 800 im Jahr oder 400. Also, dass man sagt, und natürlich kommen auch viele von unseren braven geimpften Freunden langsam auf den Trichter, dass sie sagen, okay, wenn wieder sagt, naja, das haben wir euch doch von Anfang an gesagt, dass jetzt jedes Jahr zweimal geboostert wird, und das ist ja ein Originalzitat, dann kommen ja von denen auch manche ins Grübeln. Man sieht es nicht nur hier, sondern auch in Israel, also dass die Freude auf Impfung 3, 4, 5 sich in sehr engen Grenzen hält. Und daher würde ich auch gerne, was ich immer gesagt habe, das muss ich dich gleich nochmal fragen, ob wir nicht auch die Strategie nochmal wechseln müssen. Aber dass man, wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen warten und die Wahrheit sagen und zusammentragen. Denn
wobei auch wir natürlich nicht im Besitz der Grundwahrheiten sind, sondern unsere Aufgabe besteht, glaube ich, darin, oder?
Scheiße, ich bin in die Seibert-Falle gelaufen.
Nein. Nee. Also zumindest den Streit um die Wahrheit vollbringen. Das würde ich gerne mal auflösen jetzt mit dem wissenschaftlichen Modell, das normalerweise zuständig dafür wäre, wenn sowas der Fall ist. Dann ist nicht zu sagen, ich habe recht und die anderen sind doof, sondern eigentlich ist ja dann die Aufgabe, miteinander zu streiten. Das nennt man Dialektik. Ja. Da werden eigentlich zwei Positionen, die miteinander unvereinbar scheinen, miteinander ins Gespräch gebracht. Das heißt, wenn der eine sagt, die Erde ist eine Kugel, der andere sagt, die Erde ist eine Scheibe, und die aufeinandertreffen und von demselben Objekt sprechen, dann können nicht beide recht haben. Das heißt, sie müssten sich eigentlich so miteinander austauschen, dass sie sich so überprüfen, dass sie entweder feststellen, der eine hat recht, der andere hat Unrecht. Oder vielleicht haben auch beide Unrecht und die Wahrheit liegt irgendwie in der Mitte. Ja, auf jeden Fall wäre ja eigentlich dafür Wissenschaft zuständig, diesen Streit auszutragen und einer Lösung zuzuführen. Das heißt, man dürfte sich doch eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe setzen oder irgendwie aus dem Diskurs herausnehmen, bis geklärt ist, was denn jetzt eigentlich stimmt. Es könnte ja sein, dass diese Impfung tatsächlich völlig ungefährlich ist. Ja, es könnte aber auch sein, dass es Anhaltspunkte gibt, die du jetzt als Wahrheiten ins Feld führst. Ja,
ich habe mich ja schon
einen korrigiert. Zweifel daran.
Nein. Gut, nennen wir das Fakten, aber das war doch immer Fakten, das Prinzip.
Nein, ich wollte dich ja gar nicht kritisieren. Ja. Ich wollte, okay. Was ich sagen wollte, war, dass man das nicht einfach ignorieren darf von der anderen Seite. Dass man doch irgendwie, sozusagen, wenn das Ausgrenzen einer alternativen Deutung oder von Fakten notwendig ist, um die Wahrheit von etwas zu verteidigen, dann ist das nicht mehr eine wissenschaftliche Ausweisung von Wahrheit, sondern hat das was Pseudoreligiöses oder Diktatorisches. Das,
ja.
das wollte ich sagen. Und dann würde ich halt sagen, und das bestätigt meine These, dass wir eigentlich die Wissenschaft als Ort der Wahrheitsfindung nicht mehr vorfinden, dass dieser Bereich nicht mehr existiert. Das ist eben, um das mit dem Denialismus auch nochmal zu bringen, das wird interessanterweise in Zusammenhang gebracht mit Lobbyismus, dass man sagt, also es gibt zum Beispiel, sagen wir mal, die Tabakindustrie hat ein Interesse daran, dass die Gefahren des Rauchens wissenschaftlich nicht so stark zum Ausdruck gebracht werden und deshalb bezahlen die, habe ich jetzt im Wikipedia-Artikel noch gelesen zum Thema Denialismus, bezahlen die Wissenschaftler, die sagen, das ist nicht so schlimm. Ja? Mhm. Und genauso bei den Klimaleugnern und so weiter. Das Problem ist aber, dass die Gegenseite ja nicht neutral ist, sondern die wird eben von den anderen Lobbygruppen finanziert, weil eben die Wissenschaft ohne Drittmittel kaum noch existieren kann heute und damit natürlich einen Teil ihrer Unabhängigkeit auch preisgibt. Wenn man solche Forschungsanträge schreibt, dann muss man das reinschreiben, was erwünscht ist, was dabei rauskommt, damit es bewilligt wird und diese Mittel gibt. Also das ist ein offenes Geheimnis an den Hochschulen.
Ja, aber das ist also gut, wir missbrauchen eine Sondersendung. Wir machen heute einfach 3 Stunden. Also das ist ja
natürlich. Das hat mich total gefreut. Die Leute fanden es fast zu kurz.
Ja, aber das ist ja, wo wir uns befinden, ist ja so ein nach der Aufklärung tatsächlich. Genau. Also dass man sagt, alle Prinzipien, ich gehe noch viel weiter. Wenn ich platt gesagt wissenschaftlich behaupte, ist okay, die Erde ist eine Kugel oder eine Scheibe, dann bin ich als vernünftiger Wissenschaftler, gehe ich damit auch nicht sofort raus, sondern versuche ja selbst, das zu widerlegen. Also die Falsifizierung ist ja eigentlich meine Aufgabe. Es wäre ja einfach jetzt irgendwie, dass ich nur Beweise für das, was ich sowieso glaube und sehen möchte, suche, sondern dass man sagt, jetzt versuche ich mich mal selbst zu widerlegen. Das ist ja ein hehres Prinzip. Ansonsten macht das jemand anders. Mhm. Und wenn der zu anderen Ergebnissen kommt, dann fangen wir an, uns zu streiten, in der Tat.
Genau.
Warum siehst du eine Kugel und ich sehe eine Scheibe? Nur wir sind ja so weit entfernt oder weit über diesen Punkt hinaus, dass man sagt, erstens ist die Wissenschaft komplett gekauft, man kann sowieso nichts mehr glauben, aber trotzdem gibt es ja Stimmen dagegen, das sind dann irgendwie hier in diesem Fall Ioannidis und die Cochrane und so weiter, die sagen, nee, die Zahlen ergeben ein anderes Bild und dass das bisschen, was dann nicht unterstützt wird, finanziell, dass das dann auch noch irgendwie als Fake News und das ist ja alles gelogen und ausgeblendet wird, das ist in der Tat, ja, spanische Inquisition. Und wir sind hier in einem, das ist gesetzt, das ist Gott und wenn du fragst, gibt es Gott wirklich oder glaubt ihr da an irgendeine Teetasse im Weltall, dann bist du sofort verbrannt. Das ist der gefährliche Zeitpunkt, genau. In dem wir, glaube ich, sind.
Du kennst meine Frage, ist es in einer Demokratie gestattet, in Sachfragen unterschiedliche Auffassungen zu vertreten? Das ist eine rhetorische Frage. Ich ergänze das um die Frage, ist es in der Wissenschaft erlaubt, Annahmen zu diskutieren?
Also erstens befinden wir uns nicht in einer Demokratie, wie wir
schon gesagt haben. Genau, das stellt man jetzt daran fest.
Ja.
Und wir befinden uns auch im postwissenschaftlichen Zeitalter, weil offensichtlich jemand, der bestimmte Grundannahmen in Frage stellt, vom System aussortiert wird. Das heißt, der wird dann aus dem Bereich der legitimen Sprecher in den Bereich der Irren, der Verschwörungstheoretiker, der Aluhutträger und so weiter verbannt. Und das ist auf Dauer natürlich übrigens gefährlich.
Da müssen wir kurz drüber sprechen, denn ich fand ja die...
Das Alu wird knapp, ich weiß.
Das Alu wird knapp, nee, nicht nur das, aber das geht ja unfassbar schnell von irgendwie Hallo,
Halleluja
zu. Hör mal. Wenn man sagt, Precht ist umgekippt, dann ist er umgekippt. Also er ist, glaube ich, umgekippt wegen der Impfung und dann ist er in der Sache umgekippt. Der war ja innerhalb von, so schnell kann man ja gar nicht auf dem Scheiterhaufen irgendwie es brennt rufen, wie Precht sozusagen verbrannt ist. Da wollen wir die Gründe auch gerne weglassen, warum er das genau gesagt hat und wie doof ich den finde. Das
wissen wir ja auch nicht. Also ehrlich gesagt im Moment, es hat mich ehrlich gesagt im ersten Moment gefreut. Ja, also in vielerlei Hinsicht auch auf so eine schäbige Art. Also erstmal habe ich mich gefreut, dass er es sagt hat, ach, vielleicht hat er was kapiert. Dann habe ich ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen Schadenfreude auch empfunden. Also, dass jemand, der hat ja eine gewisse Fallhöhe, weil er doch sich auch sehr meinungsfreudig über andere Menschen geäußert hatte vorher. Dass ich dachte, ach, guck mal, merkst du mal selbst, wie das ist? Gestehe ich. Ja, war ich ein bisschen innerlich schäbig. Und jetzt tut er mir fast ein bisschen leid.
Ach, du
und
bist
dann
so ein guter
verbiete Mensch. Ich mir das, ja, nee, ich weiß, ich kriege da keine richtige, ich finde, bin da, ich tue mich da schwer, das abschließend zu beurteilen. Also ich finde, es darf mit keinem Menschen umgegangen werden.
Nein, mir tut er auch ein bisschen leid. Und es nützt ja auch dann der Debatte, dass man sagt, Herr Precht wird ja anders als wir auch gehört, von denen, die sonst irgendwie eher so den Quatsch lesen, wie den Stern oder sowas. Ja. Oder Fernsehen. Und da ist jetzt ein TV-Ansager, der was mit Philosophie auch mal vielleicht hatte. Und der sagt jetzt was
anderes. Der hatte mal Philosophie.
Ja, der hat auch ein Buch geschrieben. Ich und ich und ich. Ich bin nur auch deshalb so... gut, ja, ich kann dir folgen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das ist ja nicht direkt die Definition von Empathie, was Precht die ganze Zeit gemacht hat. Dass man sagt, genau. In dem Moment, wo es mich trifft, fange ich aber richtig an zu jaulen und sage, oh, das ist ja irgendwie was Fieses hier. So, hier sind ja Leute, die auf der Straße irgendwie so die mich verfolgen und so. Vorher habe ich nur gesagt, ja, wir dürfen alle über die Grenzen und jetzt, wo es mich selber trifft. Also um in deinem Bild zu bleiben, mir gefällt das nicht, dass Precht vorher offensichtlich und jetzt auch null Empathie hat. Wir haben vorher gesagt, auch wenn es uns nicht trifft, von Anfang 2020 an, es geht darum, was das mit den Kindern macht und mit den alleinerziehenden Müttern und mit den Kosmetikern und Kneipen. Es geht nicht um mich, ich bin noch nicht pleite. Es geht darum, auf die zu gucken. Das hat Precht nie gemacht. Jetzt hat es ihn getroffen und schon singt er ein anderes Lied. Shoot, das Lied ist wichtig, er hätte es gleich machen können.
Was? No, du hast ja so recht. Ich spüre ja, das gerade so ein bisschen nicht. Meine christliche Sozialisation.
Ja, ja.
Dass ich das ist ja, ja. Aber ich finde, wer am Boden liegt, da muss man nicht drauf rumtrampeln, oder?
Das tue ich doch gar nicht.
Nein, ich für mich selber.
Das hätte doch gleich so machen können.
Bitte?
Ja, hätte eben. Hätte man doch gleich mal an die anderen denken können, dann hätte man von Anfang an sich anders geäußert und genau so machen wir das ja.
Hast du nicht das Wort Pflichtenwichtel noch in diesem Zusammenhang auch verwendet in unserem Vorgespräch?
Doch.
Ich fand das so schön. Aber,
ja, weil wir wollen ja nichts Negatives gegen
Precht
sagen. Er darf sich jetzt auch so ein kleines Fleißsternchen an den Arm nähen wie wir. Das haben wir ja schon länger. Und jetzt ist er halt auch verbrannt. Und
meinst du, dass im nächsten März noch B&B geben wird?
So wie die Dinge im Moment sich entwickeln, nein. Aber
warum nicht?
Na, wir müssen dann schon sehr aufpassen, was wir sagen. Und,
du meinst wie was?
Ja.
Ich würde das gerne bis zum nächsten, weil ich habe jetzt die Idee, ich möchte eine Wette vorschlagen. Mit dem Herrn Lauterbach.
Ach so, Herrn Lauterbach,
Der hat sich ja jetzt festgelegt.
Ach so, ja, das ist gut.
Das finde ich immer ganz gut, wenn man sich so festlegt, dann kann man ja überprüfen, ob es stimmt. Und der hat jetzt gesagt, also er hat jetzt eine neue 3G-Lösung vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob die auch für das Betreten von öffentlichen Räumen gilt. Also er sagt, es gibt ja im nächsten März gibt es nur noch 3G, geimpft, genesen und gestorben.
Mhm.
Hast du vielleicht gehört?
Und das habe ich gehört, fand ich gut.
Gilt, glaube ich, für uns beide.
Ja.
Und ich nehme die Wette an.
Ja.
Ich möchte bis nächsten März weder das eine, das andere noch das dritte sein. Ich möchte im nächsten März leben.
Finde ich auch.
Wenn ich das tue, dann hatte der ja Unrecht. Ne? Dann habe ich ja sozusagen den Gegenbeweis erbracht. Dann bin ich der schwarze Schwan.
Na, du bist ein Einzelfall. Alle anderen...
Nein. Er hat gesagt, es gibt nur noch geimpft, genesen und gestorben. Und dann ist Einzelfall, ist dann widerlegt das Ganze dann. Wenn er sagt, alle Schwäne sind weiß und dann komme ich als schwarzer Schwan, dann hat er eine falsche Aussage gemacht.
Mhm. Nee, finde ich gut.
Die ihm jetzt gerne anbieten und möchte, dass du die jetzt bezeugst, dass wir im nächsten März keins von dreien sind.
Ja, wir werden das genau an dir festmachen und wir werden Herrn Lauterbach das mitteilen. Die Wette gilt. Matthias Borchert behauptet, es ist natürlich nicht ungefährlich, was du da machst, wie mit deinen Nobelpreisen, dass Borchert natürlich diverse Hitmen von Karl in deine Richtung geschickt werden, aber wir werden auf dich aufpassen. Aber bis März ist ja auch, ja, das ist aber ein gutes Stichwort. Also das ist immer so schön, wenn ich mit dir spreche, habe ich vorher eine Idee, wie ich das Gespräch strukturieren möchte und es ist in Sekunde 3, ist die Struktur weg. Ich sollte die Videobeschreibung bei uns auf 15 Seiten ausdehnen. Also, zur Strategie bis zum März. Das ist ja eher eine Frage an dich und du weißt, dass ich dich das fragen wollte oder diesen Vorschlag schon seit April, glaube ich, mache. Es kommt der Zeitpunkt. Wo ich mich frage, wir sind noch 14 Millionen Erwachsene, bei denen das Nicht-Geimpft-Sein jetzt nicht unbedingt daran scheitert, dass wir nicht zur Bratwurstbude finden oder dass uns die Anreize nicht ausreichen. Ich möchte diese Meldung über die Impfung im Wiener Puff noch machen. Na gut, okay. Hast du das mitbekommen? Ich bekomme
gerade hier schon wieder Priapismus.
Nee, das musst du nicht. Nein, aber du hast doch, ich hatte doch gesagt, also sie werden ja nach der Bratwurst, werden sie ja dann noch ein bisschen irgendwie höher gehen mit den Preisen und wer die Welt kennt, sagt, aha,
Bratwurst. Wer die Bratwurst also, genommen hat, der ärgert sich jetzt, weil er nicht
genau, hinauf
darf, oder was?
Genau, ab der Currywurst bin ich dabei oder so, oder dass man sagt, ah, da kommt bestimmt noch was, also na, die Kurse steigen bestimmt noch und das ist ja in Wien eingetreten, dass die Wiener ja dann mit dem Motto Ärmel hoch, Hose runter, das war ja dann auch die Kampagne, dann kriegst du halt im Bordell Franco Foda oder wie er Fußballer hieß, also frei, vögelfrei, also umsonst, ja?
Ach so.
Man darf dann einmal mit einer Mitarbeiterin, man darf dann einmal mit einer Mitarbeiterin.
Schwesternkostüm.
Genau, ja, tatsächlich. Soll ich dir mal das Schwesternkostüm? Ich habe das nicht, ich muss das mal hochhalten, da oben ist das Schwesternkostüm, kannst du das sehen? Ja, das ist dann die Mitarbeiterin.
Hey.
Ja, super scharf, da hat man noch einen Grund, sich nicht impfen zu lassen.
Nein, ein bisschen fies heute.
Ja. Ich fand das nur schön, weil das war auch dann, natürlich ist es dann so schön getext und dann, dass man sich da impfen lassen kann und dann noch einen Spritzer in den Arm und so, weil also das Vokabular der Wiener Presse war dann auch so. Schön fand ich nur, dass dieser eifrigste Bumspilz, der dann irgendwie gesagt hat, ich gehe jetzt als Erster da rein, dass dem dann danach aufgefallen ist, deswegen habe ich das auch hochgehalten und geschwärzt, wie Frage, wie kann ich Foto löschen? Es ist tatsächlich mit O geschrieben.
Ja.
Es gibt auch noch eine Antwort von einem seiner Freunde, dass man da schon nicht, dass es nicht am Handy geht, sondern dass man dann schon bei der Zeitung anrufen muss, die das Foto veröffentlicht hat.
Also da ist einer dieser Menschen, die dieses Angebot angenommen haben, zu journalistischen Propagandazwecken auch abgelichtet worden.
Ja, genau.
Und
hat danach ist ihm aufgefallen.
Dabei erst festgestellt, dass er möglicherweise in seinem Umfeld damit Probleme bekommen könnte.
Genau, das ist so. Das ist also ernsthaft, Junge. Ja, okay, wie kann ich Foto löschen, auch mit der Erklärung, weil ich möchte nicht, dass meine Familie das sieht. Und man sagt, man bemüht sich ja schon, Mitleid zusammenzukratzen aus einem Ecken. Aber es fällt mir dann auch immer sehr schwer. Gut,
aber das braucht aber auch doppeltes Mitleid. Also zum einen, dass er es nötig hat, diese Spritze auf sich zu nehmen.
Aber
auch, dass er das nicht kapiert, ist ja also auch schlimm.
Genau.
Medienkompetenz. Ich sag's ja immer wieder, Medienkompetenz wäre wichtig.
Ja, das ist aber genauso, dass man, das sind dann die Menschen, die man damit noch erreicht, mit dem Impfangebot und jetzt Currywurst Plus.
Was müsste man dir denn bieten?
Ja, lass sie mich noch mal kurz genau angucken.
Nein, dieser Kategorie.
Nee.
Nein.
Das
so meinte ich es gar nicht. Aber das könnte man sagen. Also
ab Porsche bin ich im Gespräch, meinst du, oder? Ja, ab einem neuen Auto.
So jeder Mensch ist doch käuflich, oder? Komm,
ja, dazu. Klar.
Ja, oder?
Nee, ich darf ja gar nicht. Aber das ist auch noch wieder ein neues Thema. Also ich wollte nur mal sagen, gut, ich will zurück zum Pfad, auf dem wir mal waren. Es sind 14 Millionen Erwachsene in Deutschland noch. Weltweit sind es 1,3 Milliarden Menschen, die laut Gallup-Umfrage sagen, nein, wir lassen uns nicht impfen. Und zwar nicht wegen Bratwurst und so weiter, sondern weil uns die Zahlen nicht überzeugen oder weil wir Angst haben, dass wir Transistorradios werden. Ist ja auch egal. Also jedenfalls ist diese Zahl, 14 Millionen, die kriegt ihr nicht. Also die werden sich jetzt nicht impfen lassen. Und daraus resultiert natürlich aber auch diese Diskussion, was machen wir denn jetzt mit diesen Leprakranken, die wir ja sind. Also wie sperren wir die jetzt aus? Und die Frage, die ich mir stelle und die ich dann lieber doch dir stelle, weil du klüger bist als ich, ist, warum gehen wir nicht in die, ich finde das so doof, wenn wir nicht immer Sündenbock zu sein. Ich mag das nicht. Ich finde das also gerade, wenn es so unverdient ist. Warum gehen wir nicht in die Gegenbewegung, also Hashtag, ich bin dann mal drin, und sagen, macht doch euren Scheiß alleine. Also wo ist jetzt die, ich würde jetzt gerne mal beim Rewe nachfragen, wann sind denn die Einkaufstage für Ungeimpfte? Wann richtet ihr das denn endlich ein? Weil ich ja meine Mitmenschen so gern schützen möchte. und auch weiterzugehen ist und sagt, nein, wir halten diesen Abstand. Wir gehen auch nicht mehr zur Arbeit. Entweder streiken wir oder wir lassen uns krank schreiben, wenn wir uns nicht trauen mit Streiken. Und gehen mal bis zum Ende von Karls Ansage bis März euch aus dem Weg. Ich fände das so vorteilhaft, wenn man sagt, wir trennen diese Gruppen mal, dann kann man nicht immer uns die Schuld in die Schuhe schieben, dass sie jetzt wieder, ne, als dass der eine Spieler vom SV Sandhausen, der nicht geimpft ist, vielleicht die anderen 18 Geimpften, doppelt Geimpften angesteckt hat.
Genial, also ich verstehe es. Es ist so mehr Apartheid-Wagen, ja, und aber auch aus dem Gefühl des Verfolgtseins, das Umerzählen in eine Stärke des sich selbst Entziehens und Vorenthaltens und den anderen aber auch natürlich damit zu zeigen, sorry, wir sind es gar nicht. Ja, ich glaube, das ist ja auch der Beweis, ne? Das heißt, die brauchen uns ja auch zur Stabilisierung ihrer Erzählung. Das ist ja so, wie man die AfD erfinden musste, um sich selbst als Demokrat zu fühlen. Ja? Das war ja relativ plausibel. Und genauso braucht man ja die Impfleugner, ja, wie wir die sind, um die Wirkung der Impfung zu behaupten, oder? Mhm. Das ist doch der Punkt. Und wenn wir uns entziehen als Gegenpol, das ist genial. Hör mal, du bist echt, also weißt du, hier, wo ist denn mein Nobelpreis? Ich muss mal gucken, gebe ich dir. Also das ist im Rahmen von politischer Strategie ist das total pfiffig, weil das haben ja die anderen immer, die haben sich ja immer entzogen. Wir haben immer versucht zu argumentieren und mit unseren Wahrheiten und Fakten zu sagen, passt mal auf, das müsst ihr mal berücksichtigen oder passt mal auf, ihr habt da einen Widerspruch. Das haben die ja einfach nur ignoriert. Jetzt ignorieren wir die mal.
Dieser Rückzug, ich stehe nicht mehr als Sündenbock zur Verfügung. Natürlich muss man jetzt nochmal, du und alle, die zuhören, nochmal drüber nachdenken. Ja, ich kenne die Gegenargumente. Klar, ich kann doch nicht meinen, du hältst jede Woche Vorträge an der Uni und meine Freundin sowieso ist Ärztin und die andere ist Pflege und dann, ja, verliere ich ja meinen Job. Nee, verliert ihr ja auch nicht gleich. Es gibt ja dann auch, wenn man sich mal krank schreiben lässt, erstmal 2 bis 4 Wochen oder auch noch viel länger irgendwie auch mal ein Krankengeld. Und ich glaube auch nicht, dass diese 14 Millionen alle irgendwie so diesen IQ 30 haben, sondern ich glaube sogar, dass viele von uns in der Gesellschaft an bestimmten Stellen sogar gebraucht werden. Und wenn man sagt, das sind vielleicht auch, es sind auch nicht alle, die nützliche Jobs wie Pfleger oder auch mal den Müll wegtragen, die sind auch nicht alle doof und die sind auch nicht alle geimpft, die können denken. Also wenn wir kollektiv jetzt einen Schritt zurück machen würden und 3 Meter Abstand, dann wir sind dann mal drin, macht mal, glaube ich, dass dieser Spuk in 4 Wochen vorbei wäre, weil erstens die Geimpften sehen würden, dass sie Mist gebaut haben, also dass es nicht an uns liegen kann und dass sie trotzdem alle krank werden und in den Krankenhäusern liegen. Und zweitens, dass man es auch sich gar nicht leisten kann, uns irgendwie auf uns zu verzichten. Also auf mich sicherlich schon. Deswegen bin ich ja auch so kühn und kann sagen, ich habe das ja schon lange vollzogen, dass ich diesen Abstand nehme. Und habe deswegen ja auch schon einiges. Das kostet mich auch was. Es ist nicht so, dass ich sage, es ist für mich oder meine Frau oder meine Kinder einfach, das konsequent durchzuziehen. Mhm. Weißt du ja auch. Also nicht nur mit meinen Jobs verlieren bei irgendwelchen Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich würde das nochmal prüfen, anstelle der 14 Millionen, ob wir nicht gemeinsam diese 3 Meter weggehen und sagen, wir sind jetzt mal drin.
Also du meinst nicht nur einen symbolischen Rückzug und ein Vermeiden von Kontakten, sondern du meinst sowas wie einen Streik?
Wenn man das, ja, mal, aber es hat ja wieder nichts Aggressives. Man sagt einfach, ich gehe zum Rewe und sage, ich möchte die anderen schützen, sagt mir die 2 Tage, an denen ich mit Matthias mich hier treffen kann zum Einkaufen. Na, wir fahren danach auch wieder in unsere Kreise, treffen auch nur Ungeimpfte und wir meiden peinlich jeden Kontakt zu euch. Dann haben wir nämlich diese 2 Gruppen und dann sprechen wir uns im März nochmal, wer von den beiden Gruppen gestorben ist. Ich denke, dass du die Wette gegen Karl krachend gewinnen wirst und dass wir dann gerne bei den anderen zu kondolieren kommen.
Jetzt sag mir noch mal was, ich finde das großartig und in einem Roman von Sven Böttcher würden das die Menschen tun und es hätte Erfolg.
Na, das glaube ich nicht, aber sie würden es tun, ja.
Okay. Gut, aber sie würden es tun, aber sie hätten keinen Erfolg. Bei uns ist, in der Realität glaube ich, sie werden es nicht tun. Und was müsste in der Realität passieren, damit es so wäre wie im Roman von Sven Böttcher? Warum werden jetzt die meisten Menschen, selbst ich würde jetzt zögern, obwohl ich dir gerne folge, mich krank schreiben zu lassen? Warum machen wir das nicht? Warum sind wir da zu sehr von Precht noch als Pflichtenwichtel erzogen? Oder ist es auch die Sorge, vielleicht nicht anerkennen zu wollen, dass man tatsächlich möglicherweise überflüssig ist und dass man keinem fehlt? Oder warum?
Nee, ich glaube, jetzt verstehe ich das alles auch die ganze Zeit. Also von ein bisschen Feigheit, ein bisschen Bequemlichkeit, ein bisschen Angst, ein bisschen dies, ein bisschen das. Mhm. Aber grundsätzlich scheint mir dahinter zu stehen, dass wir noch nicht verstanden haben, wie wichtig es ist, dieses Endspiel, in dem wir sind, zu gewinnen. Also dass, glaube ich, zu viele noch glauben, wenn wir jetzt nur demonstrieren gehen und wenn wir jetzt auf die Gerichte und die kommen ja irgendwann zurück und so, dann kriegen wir, wir kommen wieder zurück in so eine demokratische Verfasstheit. Das kannst du vergessen. Das heißt, wir haben diese Erkenntnis, wir haben es noch nicht verstanden. Wir haben noch nicht verstanden, in welchem Endspiel wir uns befinden, glaube ich.
Ja, wobei ich glaube, ich habe es verstanden.
Ja, du ja.
Aber aber ich habe es aber noch nicht realisiert. Also vielleicht ist eine blöde Unterscheidung. Also ich glaube, dass das eine ist, das intellektuell zu durchschauen. Wir machen ja nichts anderes hier. Wir sagen das jede Woche. Mhm. Und zugleich fehlt mir, bin ich ehrlich, die innere Konsequenz daraus, jetzt Veränderungen für mich selbst abzuleiten. Das kriege ich nicht hin.
Ich werde quengeln und nörgeln und immer wieder es nochmal hochhalten als Frage, sollten wir nicht, ich bin sicher nicht derjenige, der da voranmarschiert und sagt, wir machen das jetzt und hier ist der Tag, 1. Dezember und dann gehen wir alle rein. Also da gibt es ja andere, die lauter sind. Aber ich würde die Frage gerne mal in den Raum stellen. Sollten wir das nicht mal erwägen? Für irgendeinen Zeitpunkt. Es kann ja auch so alles wieder prima werden und hunky-dory, wie es vorher war. Ich glaube das nicht. Zumal die Welt sich ja auch weitergedreht hat in den letzten 1,5 Jahren, während wir irgendwie in die falsche Richtung gucken. Und lass uns das mal weiter verhandeln.
Ja, nee, weshalb ich da jetzt einen Resonanzboden für bekomme im Wonnemonat November, ist ja, dass wir momentan wenig Regierungspersonal haben. Also es ist noch nicht klar, ob die Zahnfee Gesundheitsministerin wird oder Wissenschaftsministerin. Wir wissen es ja alles nicht. Also das heißt, es gibt keine Akteure und trotzdem spüre ich eine Eskalation schon wieder in der Kommunikation und in dem Klima, das wieder dichter und wie penetranter an mich heranrückt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ne? Also da ist ja gar kein Zentrum, von dem das ausgehen könnte. Also irgendwie eine Regierung, die könnte ja sagen, wir machen das jetzt anders oder irgendwie so. Sondern das geht irgendwie, es wird wieder schlimmer, es wird wieder enger, es wird wieder bedrohlicher. Oder liege ich da falsch?
Nee, das liegst du völlig richtig. Also meinst du die solchen Seuchenlage.
Die Seuchenkommunikation. Also
0,5G in Sachsen.
Wolltest du ja auch noch drüber sprechen, dass wir ja auch, vielleicht ist das nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir mit den Düngemitteln auch nicht einer rosigen Zukunft entgegengehen. Das, was du mir erzählt hast, finde ich, könnte ja auch nochmal motivieren, sich politisch zu engagieren. Weil ich glaube, Essen möchten wir schon was im nächsten
Jahr. Der Nachrichtenüberblick, den ich jetzt mal wegschmeiße, die Rückforderung der letztjährigen Novemberhilfen, das hatte ich ja auch noch auf meinem Zettel stehen, das weißt du. Aber wir können gerne mal über Dünger sprechen. Mhm. Ach so, da wollte ich dich noch was bitten. Siehst du? Guck mal, hier ist ein Stichwort, Matthias bitten. Aber vorher, gut, also Dünger. Ja, machen den Ausflug ganz kurz. Wir haben ja auch gar nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen ja nach einer Stunde aus diesem Raum raus. der Dünger ist ja nicht so ganz egal, um es mal kurz zu machen. Und der Dünger ist alle im Moment, weil man zur Herstellung von Dünger unter anderem Erdgas braucht. Ich werde das mal verkürzen. Ich müsste jetzt auch wieder meine Chemiebücher rausholen. Also man braucht jedenfalls Erdgas für diese ganzen Haber-Bosch-Verfahren und so weiter, die dann hochpotente Treibhausgase übrigens auch ausstoßen. Egal, man braucht jedenfalls Erdgas und Kali. Und die Düngerhersteller sagen, Moment, uns sind die Erdgaspreise sind so hoch. Ja, da würde man normalerweise sagen, Matthias als Landwirt kauft dann halt den teureren Dünger. Ist ja logisch, wenn
natürlich.
Ich brauche ja welchen. Ja, du brauchst aber jetzt gerade nicht unbedingt welchen, weil du brauchst in unseren Breiten erst so eigentlich ab Januar, Februar um die Böden dann so. Jetzt sagt der Hersteller, der Kapitalismus funktioniert doch noch in einzelnen Bereichen im Moment, aber dann kauft Matthias ja mal einen teuren Dünger vielleicht nicht jetzt und lagert ihn, sondern wartet auf günstigeren. Das hängt ja am Erdgaspreis, also stelle ich das Zeug jetzt nicht her. Sondern warte selbst bis zum letzten Moment mach meine Fabrik dann wieder an.
Hm.
Da das ist alles ja
sinnvoll,
so macht,
ne? Weil sonst, genau. Ja.
Das ist eigentlich für den unternehmerisch sinnvoll. Es führt nur dazu, eigentlich legen sich die Landwirte, Matthias und so, schon auch schon im Winter irgendwie einen Düngervorrat an. Je nachdem, wie der Preis gerade so steht heute für Dünger und damit sie dann ausgerüstet sind. Und so haben wir dieses Problem aus marktwirtschaftlichen Gründen auf der ganzen Welt, dass man sagt, es stellt keiner mehr Dünger her. Du kannst keinen mehr kaufen, weil alle warten, egal was du bezahlst, es gibt keinen, weil alle warten auf diesen Zeitpunkt, wo man sagt, so jetzt, ja, jetzt ist der Gaspreis gesunken und jetzt müssen sie auch demnächst anfangen zu düngen, die Borchers, dann stellen wir mal Dünger her.
Mhm.
Die Folgen sind absehbar. Also es wird einfach die Nachfrage dann nicht befriedigt werden können und wir werden nächstes Jahr in Deutschland, so sehen es jedenfalls die Bauern, 40-50% weniger Ernteerträge haben. Das betrifft natürlich nur, na, Marie-Antoinette, betrifft natürlich nur diese gedüngten, also nicht Bio, es betrifft dann einfach nur die Lebensmittel, die relativ günstig noch sind, für Leute, die sich Bio nicht leisten können.
Das heißt, die armen Leute sollen einfach aufhören zu essen. Ganz einfach.
Ja, oder eben halt, wenn sie kein Brot, ne, dann halt Kuchen. Dann kauft
oder sie lassen sich mit dem mundgeklöppelten Kerosin die Lebensmittel aus anderen Erdteilen einfliegen. Geht doch
ja,
auch.
Ja, aber das ist ja am Ende wieder so eine irre Logik, dass man sagt, ja, aber wenn wir keinen Dünger herstellen, das ist total gut fürs Klima.
Ja, also.
Und wenn wir natürlich, da gehen jetzt die armen Leute alle drauf, dann sollen sie doch halt die 16 Euro teure Bio-Paprika kaufen. Und wenn sie das nicht können,
natürlich,
dann sollen sie doch irgendwie an ein paar Kieseln rumlutschen. Das
ich finde, wir sollten auch einen Beitrag leisten. Ich verkünde in diesem Moment, B&B wird klimaneutral. Bis zum Jahr 2075 werden wir unseren CO2-Ausstoß halbieren. Bist du einverstanden?
Das ist mein Klima. Bis zum Jahr 2075?
Ja, bis zum Jahr 2075 werden wir unseren CO2-Ausstoß halbieren. Das
ist gut. Da bist du ja ganz auf der Linie.
Top, das ist mein Klimaversprechen.
Toll. Bolsonaro fängt ja auch nicht bis, sondern ab 2030 an, die Wälder nicht abzuholzen, wie er jetzt gesagt hat. Das ist eine Feinheit. Also nicht bis, sondern ab. 2030 holzen wir nicht mehr ab. Hast du das
also genau. Das war, du hattest noch eine Bitte an mich, du wolltest noch mehr von
gleich,
mir.
Aber das war eine Klimakonferenz, hast du mitbekommen, wie vorbildlich sich die verhalten haben. Ich fand das toll.
Dass sie da alle mit dem Lastenfahrrad hingefahren sind, habe ich
gesehen. Nein, die sind alle mit Tesla-E-Autos zum Kongresszentrum angereist. Allerdings vom Flughafen, wo sie mit ihren 400 Privatjets gelandet sind. Und es war wohl noch ein Problem, dass es keine Ladestationen gab, also man dann die E-Autos mit Dieselgeneratoren auftanken muss. Aber gut, das sind so Feinheiten. Wir arbeiten
also uns ran. Also der gute Wille zählt.
Dann hat Ursula diesen schönen Vortrag gehalten, da habe ich gedacht, ich gucke das gleiche wie vor einem Jahr. Hast du gesehen? Ursula spricht strahlend, verkündet, sie hätte jetzt wieder 1 Milliarde zusammen für das Katalysatorenprogramm. Und dann ist das ein Umschnitt auf Thank you for your leadership, Bill, der da in der ersten Reihe sitzt, vor allen Staatsführern und nickt und sagt, ja super. Also das hatten wir ja.
Verstanden.
Das heißt, Bill Gates hat wieder die Führung übernommen, wie bei der Impfkampagne, diesmal in Klimafragen auf dem Weltklimagipfel sozusagen als Gastgeber und hat sich loben lassen von unserer auch nicht gewählten Leaderin. Heißt das Leaderin? Ja. Ursula. Das fand ich sehr schön. Genau. Und fragen wollte ich dich, ob du mir einen Gefallen tust, weil ich mich nicht traue und du kannst sowas. Kannst du mal bei Elon Musk anrufen? Ja, die Sekretärin heißt, da kann ich dir die Nummer, gebe ich dir gleich. Das ist Frau Ringe, Frau Ringebrauk. Das ist die Sekretärin von der Assistentin hier in Prün. Und ich hatte da schon mal angerufen, aber vielleicht rufst du noch mal an als Nobelpreisträger, weil Hintergrund, ganz wichtig, hatte denen das schon mal gesagt. Und die wollten das auch erledigen, schon letzte Woche.
Ja.
Weil ja unsere 100 Milliardäre irgendwie, glaube ich, 3,9 Billionen mehr irgendwie letztes Jahr eingenommen haben. Kurz gesagt, Elon Musk kann und wird den Welthunger beenden.
Ach.
Und ja, weil er dafür nur 2% seines Vermögens hergeben muss. Und das 2%, das musst du dir mal klar machen, das hatte ich denen letzte Woche, der Frau Ringebrauch schon gesagt, das gut. Ich verstehe das. Ich gehe auch mal in die Stadt, habe meine Karte vergessen, kann nicht zur Bank und so. Mhm. Ist bei ihm wohl auch so, hat auch viel zu tun. Aber mit 2% seines Vermögens ist der Welthunger, es wird nie wieder ein Kind hungern. Wenn seine 100 besten Freunde das auch machen, dann haben wir dieses Problem des Welthungers, also jetzt für die nächsten 100 Jahre, mit 2% des Vermögens von Elon und Bill, gelöst. Keine sterbenden Kinder mehr, kein Hunger mehr. Er hat das nur vergessen.
Ach so, soll ich ihn dran erinnern
gerade? Ja, dass du einfach nochmal Frau Ringebraug einfach nochmal sagst, Frau Ringebraug, dass du da einfach, ich gebe dir gleich die Nummer.
Ich mach das jetzt hier.
Ist der
Burchard. Lass mich jetzt ein bisschen ruhig, Mord, ja? Hallo? Burchard, guten Tag, Frau Ringebraug. Ja, ist der Elon zu sprechen? Jetzt gerade nicht. Wann darf ich denn noch? Achso. Ja, vielleicht können Sie ihm auch was ausrichten von mir. Ja, er hatte gesagt, er wollte den Welthunger. Wissen Sie schon? Ja, der Herr Böttcher hat auch schon mal angerufen. Ja, stimmt. Ja. Wenn er das doch vielleicht vor Weihnachten hinkriegte, weil es ist, da sterben Menschen und Sie wissen ja, dass jedes Leben zählt. Und vielleicht ist ja das hungernde Leben im Vergleich zum Corona-Leben auch was wert. Ich weiß es nicht. Aber wenn der Elon das noch machen könnte. Macht er, ja. Okay. Dankeschön. Ich rufe da nochmal an, ob es geklappt hat. Danke, tschüss. Also sie hat gesagt, er macht's.
Du hast das raus. Ja. Echt groß, super. Ja, aber gut. Dann machen wir das auf Wiedervorlage nächste Woche. Ist ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn wir das also jetzt
selbst. Ich habe gesagt, bis Weihnachten soll das machen, weil das
ja.
ist. Ja, ist dann müssen toll. Die nicht wieder so eine peinliche Platte aufnehmen, so they know it's Christmas time oder so
irgendwas. Ja, nee, genau. Ja.
Das kann man der Welt ja auch ersparen, wenn der Elon das selber macht.
Ja, also vielen Dank.
Oh mein Gott.
Das wird mit dir sicherlich bist mehr Erfolg haben als ich. Weil du bist ja nicht nur
Doktor. Wir werden es ja sehen.
Ja. Okay, dann besprechen wir das
nächste Mal. Ja, haben doch heute wieder einiges getan. Ich hatte ja, genau. Also die Klimakatastrophe wollte ich in der nächsten Woche lösen, nachdem ich jetzt die Pandemie beendet habe und den Welthunger in dieser Woche.
Eben, siehst du?
Ich finde jede Woche eine gute Tat.
Ja, nächste Woche machen wir die Klima. Das ist doch toll. Dann wirst du ja, auch wenn es keinen Nobelpreis gibt, aber ich finde schon, wir sollten das auch konzentrieren.
Ich weiß ja nicht mehr, wo ich mit diesen ganzen Nobelpreisen. Das ist ja irgendwann.
Ja, na gut, das sind immer so Türen, die irgendwie so ein bisschen auf und zu wehen und so. Ich glaube, da würden dir schon mehrere einfallen in deiner Villa, die du dann hast. Sehr schön. Gut, dann machen wir nächste Woche das Klima fertig.
Herrlich. Machen wir.
Okay, gut. Und heute gehen wir nochmal die letzte Sonne. Okay, sehr schön. Dank dir.
Mach's gut, mein Lieber.
Bis dann, Matthias. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.